Bist du ein Träumer? Wenn wir möchten an unseren Träumen arbeiten, und ich glaube, die Träume sind sehr wichtig. Die Juden sagen, und im Talmud steht das sogar drin, jeder Traum, der nicht gedeutet wird, ist genauso viel wie ein Brief, der nicht aufgemacht wird. Und du hast schon so viel Post bekommen vom lieben Gott. Gott hat schon manches dir geschickt. Das ist auch so die Fortsetzung für den Freitag. Höre die Stimme Gottes, wie höre ich Gottes Stimme? Wir haben in der Bibel, halte ich fest, wir haben zwar 39 komplette Träume und ihre Auslegung, aber wir haben etwa 700 Stellen in der Bibel, wo der Traum eine Rolle spielt, wo im Traum was gegeben worden sind. 700 Mal haben wir, wo Gott auf übernatürliche Art und Weise zu Menschen geredet hat, durch den Traum. Deshalb ist es wichtig, dass du dieses Phänomen, diese Ebene ganz neu entdeckst. In 1. Petrus Kapitel 5, lese ich nicht, von Vers 1 bis 4, da heißt es, wir sollen voll von der Herrlichkeit Gottes sein. Wie werde ich voll von der Herrlichkeit Gottes? Wie werde ich erfüllt von seiner Größe und Schönheit? Wenn du die Welt anschaust mit diesen Augen, gewiss, die Welt ist schön. Da gibt es ein Lied, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und ich habe die Menschen gesehen, sie suchen spät und früh und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das ist, was du draußen siehst, die Menschen. Du siehst Sorgen, Kummer, Dreck, Schmutz, Ärger, Probleme, Kriege, Gewalt. Das siehst du draußen, aber wenn du träumst, da gehen deine Augen zu und du siehst eine andere Welt. Natürlich, da ist auch der Teufel da. Das müssen wir auch ganz klar sehen. Da gibt es Albträume, Horrorträume und Horrorvisionen. Aber Gott will auch zu uns reden. Wir sollen nach 1. Petrus 5 voll der Herrlichkeit Gottes sein. Voll von der unvergänglichen und unverweltlichen, der zukünftigen Herrlichkeit Gottes. Wie wird man das? Wie träumt man größer? Wie bekommt man größere Ideen, größere Einfälle, größere Impulse? Wie bekommt man gesunde, heilsame, heilmachende Visionen? Wie werde ich ein Möglichkeitsdenker? Wie kann ich mein Denken sprengen? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Zuerst einmal, die anonymen Alkoholiker, die haben 12 Punkte. Und der erste Schritt bei den anonymen Alkoholiker ist, du musst erkennen, dass du über den Alkohol ohnmächtig bist. Puh, du kannst nichts tun. Und damit fängt das anonyme Alkoholikertum an. Der Alkohol kontrolliert, du bist ohnmächtig dem Alkohol gegenüber ausgeliefert. Geschwister, und das sind wir nicht. Wir sind den Ärzten nicht ohnmächtig ausgeliefert. Das haben wir gehört hier. Weg damit und du hast deinen Frieden. Wir sind nicht der Hoffnungslosigkeit ausgeliefert. Also wie es heißt, also du bist ohnmächtig dem Alkohol, den Drogen, den Tabletten und ich könnte jetzt alles hier nehmen, den Sorgen, den Problemen ausgeliefert. Du bist nicht ausgeliefert. Es gibt einen Weg, einen Ausweg. Halleluja. Und das ist Gott. Und das ist Gott. Wenn du dich auf dich selbst schaust, und das schaut der anonyme Alkoholiker immer auf sich selbst, ich muss immer aufpassen, ich muss immer in Schranken laufen, ich darf kein Alkohol riechen, kein Alkohol schmecken, kein Alkohol mit keinem Alkohol in Berührung kommen, und was wenn? So, nur nebenbei. Gestern haben wir die Gedanken, das Thema gehabt, Umgang mit Dämonen, hör dir diese CD oder Kassette an, oder im Internet. Weißt du, wer dich kontrolliert? Welcher Geist, welche Gedanken, welche Denkweise, welche Mächte, weißt du das? Dich kontrolliert das, womit du dich verbindest. Die Philosophie, mit der du dich verbindest. Wenn du jetzt, wie unsere Schwester das gesagt hat, so eine 5-Seiten-Bericht liest, das kontrolliert dich. So ein Wisch Papier kann dich kontrollieren. So eine Diagnose kann dich kontrollieren. So ein Gedanke kann dich kontrollieren. Wer und was kontrolliert dich? Mit wem verbindest du dich? Gott oder der Teufel? Gut oder böse? Schwäche oder Stärke? Armut oder Reichtum? Klarheit oder Kleinheit oder Größe? Angst oder der Friede Gottes? Sieg oder Niederlage? Wer und was kontrolliert dich? Himmel oder Hölle? Ich möchte wieder auf meine schöne Geschichte zurückkommen, auf diesen alten Indianer, der seinem Enkel erklärt, welcher Wolf siegen wird, der Gute oder der Böse. Und er da eine simple Antwort gegeben hat, der Wolf, den du fütterst, der Wolf wird siegen. Womit füllen und füttern wir unser Inneres? Und damit wachsen wir auch. Womit fütterst du deinen inneren Wolf? Womit ernährst du deinen Geist? Und dieser Geist, den du ernährst, dieser Gedanke, den du ernährst, dieser Gedanke wird in dir siegen. Welche Gedanken ernähren wir? Gedanken der Angst, der Hoffnung, der Hoffnungslosigkeit, des Zweifels, Gedanken der Krankheit, Gedanken des Mangels. Welche Gedanken, welche Gefühle ernähren wir? den Glauben, den du fütterst, ob er gut oder schlecht ist, himmlisch oder teuflisch, göttlich oder dämonisch, welchen Gedanken du fütterst, welchen Glauben du fütterst, dieser Glaube siegt. Die Einstellung, die du fütterst, die wird siegen. Halt dich fest, ich habe eine ganze Liste hier von Dingen, die Menschen füttern, die du fütterst, so nebenbei. Weißt du, da fallst du Brosamen an und du wunderst dich, wo kommt das ganze Geschmeiß, das ganze Ungeziefer. Und das ist da, weil du nicht aufräumst in deinem Leben, weil du nicht konsequent bist. Die Ziele, die du fütterst, die Ziele werden in deinem Leben sich durchsetzen und siegen. Die Ideale, die du fütterst, in das du deine Kraft, Energie, Zeit und so weiter investierst, das wird dich bestimmen. Die Sicherheit, die du fütterst, Versicherung. Und da kannst du alle Versicherungen abschließen und bist doch nicht sicher. Und dann, Herr, du bist meine Zuflucht, du bist meine Stärke für und für. Die Kräfte, die du fütterst, die werden dich beherrschen und in dir siegen. Die Konflikte, die du fütterst, die Konflikte um dich herum, die werden siegen. Den Willen, den du fütterst, ob jetzt Alkohol ist, Zigaretten, Krankheit oder Glaube, egal was. Den Willen, den du fütterst, dieser Wille wird siegen. Die Beziehungen, die du fütterst. Du musst nur zu deiner Frau sagen, ich liebe dich, oder zu deinem Mann. Und du wirst merken plötzlich, da stimmt was. Das läuft alles was anders, das entwickelt sich anders. Und du musst nur sagen, ich hasse dich. Und du siehst, Worte sind Mächte. Die Worte, die du fütterst, die Worte siegen und bestimmen dein Leben. Die Worte, die wir aussprechen und die wir bekennen, mit denen wir uns verbinden, die Beziehungen, die du förderst, die werden siegen. Die Wünsche, die du fütterst, die werden siegen. Die Erkenntnisse, die du fütterst, die werden siegen. Die Orientierung, die du fütterst. Ich weiß nicht, ich blick nicht mehr durch, ich kann nicht mehr weiter. Füttere nur diese Teufelszeug. Füttere nur diese Gedanken und du drehst dich im Kreis oder trittst auf der Stelle. Welche Offenbarungen du fütterst, die werden siegen. Du hast ein Wort vom Herrn bekommen und sagst, jetzt will ich genau wissen. Und nochmals, und nochmals, und nochmals. Je mehr du im Wort Gottes nachschlägst, je mehr du das Wort Gottes als deine Speise benutzt, je mehr du deine Seele mit der Offenbarung, mit dem Impuls fütterst, mit den Gedanken, mit den Stichworten fütterst, desto mehr nimmt das Wort Gottes zu. Und das Wort Gottes wuchs und nahm zu. Steht in der Bibel. Welchen Segen du fütterst. Weißt du, der Segen ist nichts. Weißt du, ein Wunsch auszusprechen, dir soll es gut gehen und so weiter. Aber wenn der Segen über dein Leben ausgesprochen worden ist, jawohl, mir soll es gut gehen. Herr, du stehst mir bei. Und meine Geschwister stehen mir auch bei. Und so weiter. Und meine Freunde stehen mir auch bei. Und die Gemeinde steht mir auch bei. Und plötzlich, du wirst sehen, wie dieser Segen stärker, stärker, stärker und explosionsartig dann sich entwickelt. Wir müssen es füttern. Du musst deinen guten Wolf in dir, den Bären, den Herrn in dir füttern. Der Herr ist bei manchen Leuten verhungert. Du sollst die Verheißung füttern und die Verheißung wird in dir siegen. Und welche Verheißung du oder Aussage du fütterst, die wird siegen. Wer sich mit Negativen seine Seele füttert, muss sich nicht wundern, wenn das Negative in ihm siegt. Ganz einfach. Eins und eins ist zwei. Wer sich mit dem Positiven beschäftigt und seine Seele mit Positiven füttert und sagt, ich möchte, nein, danke, und du gehst gleich weiter. Kümmere dich nicht um negative Menschen, kümmere dich nicht um negative Gedanken, kümmere dich nicht um negative Aussagen. Ich lebe positiv. Ich denke positiv, ich bete positiv, ich bekenne positiv. Diese Proklamationen, die ich euch gegeben habe, die müsst ihr nur gebrauchen. Und dann wirst du so leicht umgepolt. Wir sind ja manipulierbar. Wir Menschen sind offene Wesen. Wir sind so oder so. Meine Gedanken bestimmen meine Träume. Die Meinung, die du fütterst, die wird siegen. Die Haltung, die du fütterst, wird siegen. Die Probleme, die du fütterst, die werden siegen. Ich kann nichts, ich bin nichts, aus mir wird nichts. Du musst nur dreimal am Tag das beten. Und am vierten Tag bist du gar nichts mehr. Welche Sorgen du fütterst, die werden siegen. Und wir haben Sorgen. Wir haben Probleme. Wir haben Kämpfe. Wir wollen uns da gar nichts vormachen. Aber wenn ich sie ernähre oder sie auch hungern lasse, welchen Krebs du fütterst, dieser Krebs wird siegen in dir. Egal welcher. Ob es jetzt Brustkrebs ist, Bauch- und Darmkrebs und Magenkrebs oder Lungenkrebs oder egal was für Tumor, was für Geschwür ist, wenn du dich mit diesem dummen Zeug beschäftigst, dann trägst du diesen heiligen Schein und hast diese Probleme zu Hause. und die wachsen und gedeihen wie das Unkraut. Gedankenkrebs. Ja, das ist noch viel schlimmer. Das ist nicht kontrollierbar. Das kann man mit Röntgenstrahlen nicht beikommen. Welche Erwartungen du fütterst, die werden siegen. Welche Erwartungen du fütterst, welche Identität du fütterst, die wird siegen. Dein Niedergang und dein Aufstieg bestimmst nur du. Ich habe gestern Abend manche schockiert und die waren zuerst mal verdattert. Wo bin ich denn? Ich habe gestern Abend Umgang mit den Dämonen, das war das Thema, habe gesagt, Jesus verteidigt dich nicht gegen den Teufel. Jesus kämpft nicht für dich gegen den Teufel. Jesus unternimmt überhaupt nichts gegen den Teufel. Und manche sah ich dann, was sagt ihr jetzt? Ja, der Herr ist meine Hilfe, der Herr ist meine Zuflucht, der Herr ist mein Fels und so weiter. Wo ist denn das alles? Nein, der Herr hat uns im Neuen Testament das Wort Gottes gegeben, das Schwert des Geistes. Und er sagt so, ich habe dir die Waffe gegeben, gebrauche die Waffe, die ich dir gegeben habe. Gebrauche meinen Heiligen Geist, gebrauche mein Wort, gebrauche die Einrichtung, die ich dir gegeben habe. Und es wird funktionieren. Geschwister, es ist wichtig, dass wir das gebrauchen, was Gott uns gegeben hat. Der Herr macht nichts für uns, es sei denn, wir machen was. Er unterstützt uns, er hilft uns, er steht uns bei, er ermutigt uns und sagt, Johannes, gib ihm. Weißt du, der Herr ist der Zuschauer, der dann in der Arena oben von den Bänken zu, der ist mein Fan. Und er jubelt mir zu, die Engel, die himmlischen Heerscharen, die motivieren mich. Die Engel helfen mir nicht. Niemand hilft mir. Und der Herr sagt, gib dem Teufel, gib dem Bösen. Und so weiter. Welchen Traum träumst du? Was du liest, was du siehst, was du hörst, womit du deine Gaben fütterst, deine Talente fütterst, das setzt sich durch und das wächst in dir. Womit du deinen Geist fütterst, das setzt sich durch. Philipper Kapitel 4, Vers 8, das ist mein Bibelwort für heute. Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, Brüder und Geschwister, richtet eure Gedanken auf das, was gut ist, und Lob verdient, was wahr ist, was edel, was gerecht, was rein, was liebenswert ist und was schön ist. Oder was wohllautet. Ist es etwa ein Lob, eine Tugend, was gut ist, dem denket nach. Dem denket nach. Was gut ist und Lob verdient, was wahr ist, was edel ist, was gerecht ist, was rein ist, was schön ist und so weiter. Was wohllautet, dem denket nach. Fülle dein Inneres mit Gutem. Freude. Fülle dein Inneres mit Glück, mit Zufriedenheit, mit Liebe. Fülle dein Inneres mit Hochachtung. Weißt du, deshalb ist es so wichtig, wenn du zu Gott kommst. Wie groß ist mein Gott? Weißt du, wenn du das schon mal sagst, da ist kein Platz mehr für den Teufel. Wie groß ist mein Gott? Fülle dein Inneres mit Gutem, denn das Gute wird nie verloren gehen. Es geht immer auf, wie der gute Same. Es setzt sich immer durch. Und das Gute siegt am Schluss. Strebe stets nach dem Großen, Guten, Vollkommenen. Fülle dein Inneres mit Lob und mit Lobenswerten. Lobe, fang an, überall Dankeschön, 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 Dankeschön zu sagen. Und du wirst sehen, wie dein Leben sich aufbaut und sich mehr und mehr entwickelt. Mit Zuversicht und Optimismus, mit Wahrheit. Fülle dein Inneres mit Edlem, mit Gerechtem, mit Reinem. Nicht mit dem Schmutz, was die Medien uns anbieten. Das ist manchmal zum Kotzen. Füll dein Leben mit den Schönen. Weißt du, du gehst lieber raus und schaust ein Spinnennetz an oder dieses Bäumchen hier, wie es blüht. Und sagst, oh Gott, guck mal, wie wunderbar hast du es gemacht, dieser Baum blüht. Und in Kürze werden Äpfel dran hängen. Die Kühe, wie sie weiden, wie sie genießen. Wie die Löwenzahn, wie der Löwenzahn blüht oder die anderen Blümchen, wie alles. Wie groß bist du, mein Gott? Fang an, die Größe Gottes zu betrachten. Nimm eine alte Postkarte von irgendwo, wo noch die Natur in Ordnung ist und die Welt noch heil ist und betrachte die und du wirst sehen, durch diese Betrachtungsweise wird dein Leben total anders gepolt. Mit wem ich mich verbinde, ich werde dieses Gebet von St. Patrick euch ausdrucken und euch geben. Mit wem du dich verbindest, das bestimmt dein Leben. Wenn du dich mit Tieren und Hunden und Katzen verbindest, dann wirst du selbst zum Hund und Katze. Wenn du dich mit Mäusen, mit Geschmeiß dich verbindest, mit wem du dich identifizierst, in der Weisheit, das ist ein apokryphisches Buch, steht einmal drin, das, was die Heiden anbeten, das werden sie. Und damit werden sie sogar noch gestraft. Mit Fröschen, mit Heuschrecken etc., wovor sie Angst haben. Deshalb, im Übrigen, Brüder, richtet eure Gedanken auf das, was gut ist, was wohllautet, was Harmonie ist. Mit was fühlst du deine seelische Leere? Sei doch ganz ehrlich. Mit was fühlst du deine seelische Leere? Unser Herz ist ein Vakuum, ein Staubsauger saugt alles auf. Jeden Dreck, jeden Müll, aber manchmal auch Perlen. Was saugst du auf? Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Was betrübst du dich, meine Seele? Eigentlich 70% aller heutigen Krankheiten kommen vom Stress. Schon gemerkt? 70% aller Krankheiten kommen vom Stress. Weil die Leute nicht mehr gelernt haben, Sorgen abzugeben, Probleme abzugeben, Ängste abzugeben, falsche Informationen abzugeben. Sie haben das nicht gelernt. Alle eure Sorgen werfet auf ihn und der Herr sorgt für dich. Dann hast du keinen Stress mehr, wenn du das Gott abgegeben hast. Weg, 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 weg damit. Je mehr du weggibst, desto freier wirst du. Und wir müssen lernen, loszulassen und nicht meinen, ich bin der Manager meines Lebens. Der Manager meines Lebens ist der Herr. Er ist der Herr. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Und hören, was dann der Dichter sagt. Harre auf Gott. Harre auf Gott. Harre auf Gott. Lass dich in Gott fallen. Das ist der einzige Grund, wo du wirklich mit gutem Gewissen hinfallen kannst. Harre auf Gott. Fall in seine ewigen Arme. Dann werde ich ihm noch danken, denn dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Fülle deine Seele mit Gott. Wie lerne ich groß zu träumen, ist mein Gedanke. Fülle deine Seele mit Gott. Wenn ich die Welt betrachte, oh Gott, wie groß bist du, dieses herrliche Lied. Und wenn ich sehe dann Jesus wandeln dort auf dem See Galiläa, das ist was ganz Tolles. Das müsst ihr auch noch machen, auf dem Meer rausfahren und beten, Herr, schick einen großen Sturm. Und dann sagst, Hals, Wind, sei still. Dann nach Gardera rüberfahren und alles sehen, was der Herr getan hat. Und da kommst du dorthin an einer Stelle, da ist Brot und Fisch schon für dich bereit, wartet auf dich. Und du bist überrascht, wie Gott deine Seele mit Gutem füllt. Der Friede Gottes, Philipper 4, Vers 7, noch der Vers davor. Der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen übersteigt, wird euer Denken und euer Wollen im Guten bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Es wird uns bewahren, weil wir mit Jesus verbunden sind. Mit wem bist du verbunden? Die Bibel sagt, Psalm 1, da wo du sitzt, das beeinflusst dich. Da wo du sitzt. Die Dinge, die Menschen, mit denen du engen Kontakt hast, die beeinflussen dich. Wir Menschen sind wie Chamäleon. Wir nehmen immer die Färbung an, die in unserer Umgebung ist. Sind die rot, sind wir alle rot. Sind die schwarz, wir sind alle schwarz. Sind die grün, wir sind alle grün. Sind die gelb, wir sind alle gelb. Wir Menschen haben die Eigenschaften abzufärben. Das haben die meisten noch nicht gescheckt. Uns anzupassen, zu assimilieren. Und jetzt pass auf, wie lerne ich groß zu träumen? Ich bin noch nicht bei dem Gedanken. Aber ich will nur sagen, wie zu den Träumen hinkommt. Wenn du bei glücklichen Menschen bist, die immer singen und tanzen und jubeln und so weiter, du wirst auch glücklich. Du kannst nicht, dann werden alle schunkeln. Da kannst du nicht wie ein sturer Bock dastehen. Du wirst irgendwann wenigstens mit dem Kopf oder mit den Ohren wackeln. Sei du bei, siehst du, hier lachen die Leute, aber weißt du jetzt, weine und du weinst allein. Unsere Oma ist gestorben. Gut, alle Omas müssen sterben und alle Opas müssen mal sterben. Weine. Du, weißt du, es steckt so an. Ich kann euch etwas zeigen, wie man angesteckt wird. Und schon fangen einige zu husten an. Weil sie kratzt im Hals und so weiter. Weißt du, du wirst angesteckt von Krankheiten, von Viren, von Dämonen. Ich habe auch gestern euch gesagt, ihr müsst euch die CD anhören. Wie wird man angesteckt? Da bist du mit irgendjemandem in Kontakt gekommen, kommst nach Hause, nach 3 Tagen hast du die gleiche Seuche, wie die da gehabt haben. Die haben Herzstechen gehabt und du hast auch Herzstechen. Weil du dich da identifiziert hast mit diesen Krankheiten. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass der Herr mein Schild und mein Schirm ist und ich mich mit diesen Seuchen nicht identifiziere. Da, wo du sitzt, das beeinflusst dich. Sind wir bei den Kranken im Krankenhaus, dann werden wir auch krank. Sind wir bei den Belasteten, gib dich nur mit Belasteten ab und du wirst auch belastet. Sind wir bei den Geistlichen, seid nur bei diesen Exzellenten, lauter Pfarrer, Bischöfe, Kardinäle und Priester und Päpste und so weiter. Am Schluss bist du auch so ein Stund. Auch ein halber Heiliger. Dann gehst du und besorgst dir einen langen Mantel. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Wir brauchen also in der Seelsorge gar nicht groß rätseln, wo die Probleme herkommen. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Geh mit Kritikern um und ich sag dir, ich weiß, woher deine Kritik kommt. Deine Nörgelei, deine Unzufriedenheit, dein Bedrücktsein. Geh mit Depressiven um. Du solltest nicht in der Psychiatrie arbeiten, sondern in der Bäckerei. Das wäre viel besser für dich. Da wirst du wenigstens beleibter. Wenn du bei den Gefangenen bist, wirst du selbst gefangen. Und bist schon eigentlich schon gefangen, wenn du bei denen sitzt. Sitzt du bei den Materialisten, sie werden dich beeinflussen. Die reden immer von Geld, von Einnahmen, von Ausgaben und von rote Zahlen und von schwarze Zahlen und so weiter und so weiter. Sitzt bei den Versagern und wundere dich nicht, dass sie dich auch beeinflussen. Sitzt bei den Geistlosen, bei den Ferkeln und du wirst auch ihnen ähnlich werden. Na, ich meine es. Weißt du, ich wundere mich über unsere deutsche Sprache. Ich wundere mich über deutsche Sprache, die wird mehr und mehr versaut. Die wird mehr und mehr versaut. Ich denke manchmal, ich befinde mich im Saustall. Wenn ich so Leute höre, sogar im Fernsehen, gebildete Leute, die Abitur und Doktor und Professortitel haben. Ich denke manchmal, wo bin ich denn? Sind wir schon so tief gesunken, versumpft, verdreckt, dass wir nicht mehr mal anständig mehr sprechen können und müssen mal diese vulgäre Schweinestallsprache sprechen? Und sogar die Bibel gibt es in dieser Übersetzung schon. Also ich lese sie nicht. Tut mir leid. Diese Entstellung des Wortes Gottes. Hebräer Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Derweil wir eine solche Wolke von Zeugen haben, sitzt du bei Glaubenshelden und du wirst selbst davon beeinflusst. Bei Gesegneten und du wirst selbst davon bezeugen. Eine Wolke von Zeugen. Welcher Nebel, welche Wolke hüllt dich ein? Wolke des Glaubens, des Geistes, der Vollkommenheit oder die Dunstwolke der Sünde, des Unglaubens? Wie werden wir eingelullt? Was vereinnahmt uns? Was hüllt uns ein? Der Heilige Geist oder die Geister? Die negativen Gedanken der Menschen oder die positiven Gedanken? Was ist der Kampf, den du kämpfst? Auf was schaust du? Schaust du auf den Sieger da vorne, auf Jesus Christus, oder schaust du auf die Probleme? Es ist nur eine Kleinigkeit, nur ein paar Grad Unterschied. Was beschäftigt dich? Was ist deine Schwäche in dir? Nicht die Schwäche draußen, sondern die Schwäche in dir. Wofür hast du eine Schwäche? Was ist die Schwäche in dir? Wenn du diese Schwäche nährst und fütterst und förderst, du musst nur 6 als deine Schwäche haben. Und wundere dich nicht, wenn dann irgendwo mal das was daneben geht. Du musst nur Angst als deine Schwäche in dir haben. Oder Minderwertigkeitskomplexe. Weißt du, diese ganzen Komplexe, wenn du dir deine Komplexe nährst und förderst, wundere dich nicht, wenn deine Komplexe in dir siegen. Oder Hochmut und Stolz. In der Bibel heißt es, die, die reines Herzens sind, die werden Gott schauen. Wenn du den falschen Leuten geraten bist, bösen Leuten, gottlosen Leuten, verfluchten Leuten, dahingegeben Leuten, wirst du dich nie und nie und nimmer mehr richtig entwickeln können. Und nie das aus dir machen und werden, was Gott von dir vorgesehen hat. Warum sage ich das? Deshalb musst du aufpassen, mit wem du zu tun hast. Wer sitzt neben dir? Mit wem gehst du zusammen des Weges? Mit wem unterhältst du dich? Du musst vorsichtig sein mit deinem Umgang. Ganz arg wichtig. Mit deinen Verbindungen. Deine Vernetzung. Wir sind vernetzt und wir bleiben vernetzt. Und wir gehen in eine Zeit hinein, wo wir noch viel mehr vernetzt werden. Noch viel, viel mehr. Da ist das, was du heute erlebst, Klacks. Du wirst nicht mehr fertig werden mit deinen SMS und deinen E-Mails und Briefe. Briefe kommen gar nicht mehr an. Die liest du kaum mehr. Aber so mit allem Ganzen drumherum. In welchem Dunstkreis bewegst du dich? Willst du wissen, wie man erfolgreich lebt? Wie man gesegnet wird? Pass jetzt gut auf. Wie man Fortschritte macht am besten. Fortschritte macht und sich am besten entwickelt und so weiter. Und ich möchte sagen, zuerst einmal ist es nicht wichtig, dass du mit Wissen vollgepumpt wirst. Wissen bläht dich nur auf. Wissen bewirkt Verstopfung, geistige Verstopfung. Was du, was ich, was wir brauchen, ist die Offenbarung des Herrn. Werde voll von der Herrlichkeit des Herrn, hat Petrus geschrieben, 1. Petrus 5. Voll von der Herrlichkeit Gottes. Das ist, was wir brauchen, nicht Wissen. Wir haben so viel Wissen durch Bibelschule, durch Lektüren. Wir haben die besten Bücher, die besten CDs, die besten Predigten. Wir haben alles so viel Gutes und so viel Wunderbares. Also uns hängt das zum Ohren und zum Hals raus alles. Wir haben so viel Gutes. Was wir brauchen, ist Offenbarung. Rema, Wort Gottes zu uns. Wir sind so vollgepumpt. Uns fehlt die Anwendung. Weißt du, was es ist? Tat. Der Segen Gottes kann nur umgesetzt werden, wenn wir was tun. Du weißt und du musst es tun. Segen ist, ich muss Gott wirken lassen in mir. Das, was er gesagt hat, Herr, jetzt durch mich raus und Herr, offenbare du dich. David ermannte im Gott. Er wurde also stark durch Gott und in Gott und sagt, du kommst zu mir, Goliath, mit Speer und Schirm, mit Waffen und Schild und so weiter, und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Weißt du, was wir brauchen, ist die Schirmherrschaft Gottes über unser Leben. Schirmherrschaft Gottes über unser Leben. Hat Gott schon die Schirmherrschaft in dir, in mir übernommen? Träum mal größer. Denke nicht mit deinem begrenzten Horizont. Und wir sehen, was der begrenzte menschliche Horizont sagt. Das haben sie, das und das haben sie und das haben sie und das haben sie. Und dann kriegst du so eine lange Liste, was du alles hast. Und das ist, weißt du, der Teufel, der verlängert nach hinten. Aber Gott zeigt uns vorne, ich kann alles zunichte machen. Die ganzen listigen Anschläge des Feindes. Solange Gott die Schirmherrschaft über dein Leben hat, wirst du nie und nimmer mehr scheitern. Kannst du Amen sagen? Solange er die Schirmherrschaft hat. Die wahre Entwicklung ist die innere Entwicklung hier drin, im Herzen. Es kommt von innen her. Nicht durch Bücher, Vorträge, Seminare, Konferenzen. Alles sind wunderbare Sachen. Also genieße das, wenn du das genießen kannst. Aber davon kommt es nicht. Sondern durch die Stille. Dieser Baum hier. Wo kriegt er seine Blüten her? Von den Bienen? Bringen die Vögel? Die Ameisen? Die Blüten und alles, die Blätter und alles, was so aus einem Baum rauskommt, das kommt von innen heraus, das steckt im Baum drin. Und aus dir kommt nur das raus, was in dir drin steckt. Was steckt in dir drin? Der Mensch wächst vom Innern heraus. Kind wächst von selbst, da musst du das Kind nicht strecken. Das wächst von selbst. Nach inneren Gesetzen. Äußerlich kannst du nur etwas ergänzen, bisschen belehren. Aber was ich erlebe und was ich sehe und was mich so traurig macht, es gibt so viel dressierte Christen. Religiös dressiert. Die sind aber nicht gewachsen. Weißt du, da ist der Unterschied. Geistlich sind sie Lilliputaner. Geistlich, von Gott aus gesehen. Aber sonst, die wissen alles. Die wissen den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Die wissen über den Himmel und Hölle. Die wissen, die waren schon im Jenseits ein paar Mal und wir sind wieder zurückgekommen. Aber geistlich, wenn du fragst, die wissen nicht mal ABC, was das ist. Wir entwickeln uns richtig, wenn wir abhängig werden von Gott. Wenn unser Inneres gut versorgt ist. Wenn unser Inneres mit guten Dingen genährt, mit der Gegenwart Gottes gespeist wird. Ein Kind braucht nicht nur eine gute und gesunde Nahrung, und ein Kind braucht noch ein bisschen mehr, damit es wächst. Also nicht strecken. Ein Kind braucht Berührung und Liebe, Zuspruch und Trost. Das braucht ein Kind. Ermutigung, Schutz der Eltern, Verständnis. Und weißt du, damit müssen wir jetzt unsere Seele füttern. Und jetzt komme ich zum Gebiet der Träume. Denn viele Menschen haben keinen inneren Zugang mehr zu den Träumen, zu ihrem Inneren. Sie haben die Tür zugemacht und kommen nicht mehr rein. Sie finden ihre eigene Seele nicht mehr. Die haben so viel Stress wie jener alte Missionar, der einfach so die Träger da irgendwo in Amerika gejagt und getrieben hat und hat gesagt, Leute, auf, ich muss noch heute Abend das Ziel erreichen. Und die Hetzen, plötzlich die Indianer setzen sich hin und sagen, nein, danke, wir gehen nicht mehr weiter, wir können nicht mehr weiter. Auf, ihr müsst gehen. Und der alte Missionar schimpft und sagt, auf, wir müssen noch, also die Lastenträger, ihr müsst gehen. Dann sagt er, nein, Missionar, entschuldige. Weißt du hast uns so gestresst, du hast uns so gejagt, wir sind so schnell gegangen, unser Körper sind vorausgeeilt, aber die Seele ist noch nicht nachgekommen. Bei vielen ist die Seele noch nicht nachgekommen. Gestresst, Gebetsstunde, Andacht, weißt du, alles wunderbare Dinge, aber die Seele kommt nicht mehr nach. Die Seele. Weniger ist manchmal mehr. Der Mensch wächst von innen heraus. Sie haben keine innere Stabilität, so viele Menschen, die sind Schleim, weiter nichts. Weißt du, damit unser Leben funktioniert, müssen die Saiten unseres inneren Instruments gestimmt werden. Und wie macht man das, wie passiert das? Und das kannst du nicht stimmen, da muss ein Meister kommen, der dann die inneren Saiten unseres Lebens stimmt. In 1. Mose 37, lasst uns ganz kurz diese Geschichte anschauen, das ist Josef, der Patriarch. Da heißt es, schaut, der Träumer kommt. Und ich möchte nur bei diesem Bild allein ein bisschen stehen bleiben. 1. Mose 37, Vers 19. Schau, der Träumer kommt, sagten sich die Brüder untereinander. Gemeint war hier der Josef. Josef hatte einen ganz großen Traum, auf das gehe ich heute jetzt nicht groß ein. Ich will nur sagen, wenn du anfängst, groß zu träumen, anfängst, mit Gott zu gehen, Probleme fangen an. Wenn du den Rahmen sprengst, stell dir mal vor, du sagst zu Frau Doktor, na, das nehme ich nicht an, also das glaube ich gar nicht, dass ich das alles habe. Ich bin geheilt in Jesu Wunden. Nein, das kann unmöglich sein. Und schon kriegst du Ärger mit der Krankenkasse, du kriegst Ärger mit Gesundheitsamt, du kriegst Ärger mit allen Obmännern und Untermännern und Frauen. Du kriegst nur Probleme. Siehe, der Träumer kommt, du fantasierst. Und ich sage euch, Leute, ob ihr glaubt oder nicht, alles, was wir sehen und haben, ist Fantasie. So oder so. Es ist die Frage, von wem die Fantasie genährt wird. Wer steckt dahinter? Gott? Oder Menschen? Oder mein Blechkasten? Oder meine Gedanken? Wer steckt dahinter? Wer hat die Schirmherrschaft? Siehe, der Träumer kommt. Der, der große Träume hat. Also bevor du anfängst zu träumen, Bruder, Schwester, ich will dir noch ein paar Warnungen weitergeben. Der Träumer macht sich Feinde. Der Träumer erzeugt Neid und Hass mit seinen Träumen. Der Träumer wird angegriffen wegen seinen Träumen, kommt in große Not, muss viel leiden, muss unten durch. Große Träumer haben gleichzeitig große Kämpfe mit sich selbst, mit der Umgebung, mit seinen Geschwistern, hat großes Leid und Widerstand. Ich bitte Gott um Vergebung für eine Sache. Und ich deshalb habe ich Buße tun müssen und habe Buße getan und habe mich bekehrt. Und ich weiß, dass es Vergangenheit angehört. Aber als Junge, ich sitze da irgendwo so in der Natur draußen im Sommer oder im Frühling war das. Und ich werde es nie vergessen. Es tut mir leid, man sollte die Natur nicht quälen. Und dann sehe ich, wie so ein Kokon sowas verpuppt ist und ich sehe, das bewegt sich. Da will was raus aus diesem Kokon und wehrt sich und so weiter. Und ich sehe da, das ist ein Schmetterling dahinter. Da sind Flügel dahinter. Und ich denke aus meiner Barmherzigkeit und Mitleid und sozialen Liebe und Einstellung, ich muss dem armen Tierchen helfen. Und was mache ich? Ich greife ein und helfe und ziehe diesen kleinen Schmetterling raus aus dem Kokon. War für mich eine ganz gewaltige Erfahrung. Und ich habe gedacht, jetzt warst du Hebamme. Jetzt hast du einem Schmetterling zum Leben verholfen. Und freue mich, und dann stelle ich den Schmetterling ganz schön hin. Aber dann habe ich gemerkt, dieser Schmetterling versucht, die Flügel zu bewegen, kriegt es aber nicht hoch. Und da hat mich später, nachdem ich Prediger geworden bin, habe ich eine Lektion für mich gelernt. Weißt du, wenn Leid ist unheimlich wichtig zur Entfaltung und Entwicklung unserer Flügel, damit wir fliegen können. Ohne Leid, wenn wir nicht diesen Geburtsvorgang durchmachen, selber und selber uns durchkämpfen und selber durchringen und selber durchbrechen, sind wir nicht in der Lage, nachher zu fliegen. Und dieser Schmetterling ist eingegangen und konnte sich nicht versorgen, konnte auch nicht fliegen. Wenn wir meinen manchmal, und das sind wir Menschen, wir meinen, wir könnten dem Bruder, der Schwester Leid ersparen. Du verhinderst seine geistige Entwicklung, wenn du irgendjemand versuchst, sein Leid, den Gott ihm auferlegt hat, der nötig ist zu seiner Entwicklung und zur Entfaltung, du bringst ihn nicht an dem Punkt, wo Gott ihn haben möchte. Deshalb Leid vermindern, Leid oder ein bisschen so nachhelfen, ja, Fürbitte. Fürbitte ist gut. Weißt du, wir beten manchmal Unsinn zusammen. Wir sollten beten, Herr, dein Wille geschehe. Wer weiß, vielleicht muss er durch dieses Grab und durch diese Hölle und durch dieses Tal und durch diesen Berghang hindurch, damit er stark wird, damit er fliegen lernt, damit er die Welt Gottes entdeckt. Stell mal vor, jetzt dieser Josef, von dem ich jetzt hier gelesen habe, 1. Mose 37, dieser Josef, der wäre nur bei seinen lieben Brüdern gewesen, die Brüder hätten an ihn geglaubt, die hätten ihn geliebt, die hätten gesagt, unser Josef wird ein König werden. Weißt du, was der wäre? Der wäre nur ein besserer Scheich geworden, nicht mehr und nicht weniger. Aber Gott hat ein anderes Ziel für sein Leben gehabt. Er wollte, dass der Herr Ägyptens wird, dass er der Herr der damaligen ganzen bekannten Welt wird. Gott wollte ihn viel höher bringen. Und deshalb, bevor Gott einen ganz hoch raufbringt, bringt er zuerst mal ganz tief runter. Das ist die Geschichte von Josef. Und stell mal vor, die Brüder hätten ihn nicht verkauft. Die hätten ihn nicht in die Grube geworfen. Der Josef wäre nicht zum Potiphar gekommen. Der Josef wäre nicht in Ägypten im Gefängnis geblieben. Wenn das alles ihm erspart geblieben wäre, Josef wäre nie und nimmermehr Josef geworden. Das wäre vielleicht noch so armer Bruder geworden im Herrn, aber nicht mehr und nicht weniger. Deshalb Gott erlaubt manchmal, dass du so richtig in die Pfanne gehauen wirst. Halleluja. Das war's Flügel. Als ich darüber nachdachte, habe ich gedacht, lieber Gott, vergib mir, dass ich diesem Schmetterling sein Leben verhindert habe. Ich dachte, ich helfe. Und manches helfen, was du denkst, als helfen ist, da bringst du manche mehr in Unglück und in den Tod. Gott muss helfen, dass sich unsere Träume entwickeln. Für Sieg und Segen und Erfolg und so weiter und Leben gibt es keine Abkürzungen. Was will ich hier heute Morgen sagen? Der echte, wahre Träumer weiß, ich muss hier durch. Das hat Gott mir gezeigt und ich kann nicht anders, egal wie viele Teufel auf dem Dach sind, egal wie die Welt aussieht, ich muss hier durch. Er weiß, ich und Gott, wir schaffen es. Geschwister, und das ist so wichtig für einen Träumer. Du musst lernen, dass du und Gott, und von Josef, seine ganze Geschichte, das Stichwort von Josef ist, der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef in der Grube, im Gefängnis, beim Potiphar, wo auch immer. Der Herr war mit Josef. Du und Josef und der Herr, ihr schafft es. Wer immer nur auf die Hilfe anderer Leute wartet, der wird es nie schaffen. Wer nur auf andere schaut, auf andere wartet, andere um Hilfe bettelt und bittet, auf andere sich verlässt, der wird es nie schaffen. Wenn du deinen Traum realisieren möchtest, diesen großen Traum, den Gott in dein Leben geschenkt hat und gegeben hat und geben möchte, wenn du immer auf andere schaust, wirst du nie das Ziel erreichen. Wie träume ich größer? Wer immer nur von anderen lernt, wird nie was lernen. Du solltest aufhören, von anderen zu lernen, auch nicht von mir. Lerne von Gott. Jesus sagt, lernet von mir. Geschwister, das ist eine Botschaft, die soll ich jetzt noch ausbauen, aber habe keine Zeit dafür. Jesus sagt, lernet von mir. Lerne nicht von irgendwelchen Bibellehrern, lerne nicht aus irgendwelchen Büchern, lerne nicht von irgendwoher, sondern lerne von Jesus. Im Umgang mit Jesus, in Gemeinschaft mit Jesus, in Gebet mit Jesus, lerne von Jesus. Wir müssen unsere eigenen Erfahrungen machen, unsere eigenen Entdeckungen machen, unsere eigenen Erkenntnisse gewinnen, unsere eigenen Träume haben. Du sollst nicht irgendwelche Träume von irgendjemandem kopieren, sondern Gott will zu dir ganz persönlich was ganz Spezielles geben. Lerne, deine eigenen Träume zu entwickeln. Du brauchst deine eigenen Offenbarungen, deine eigenen Eingebungen. Was nützt es, wenn ich sage, so und so und so und so und so? Du musst selbst die Stimme Gottes gehört haben. Gott muss dich selbst gepackt haben. Auch wenn du Umwege gehst wie Jona und Gott davonläufst, am Anfang passiert es, das ist ganz normal, ist nicht, kein Verbrechen. Aber du musst selbst deine eigene Gotteserfahrungen machen. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Alle, jeder einzelne. Abraham hat seine eigene Gotteserfahrung gehabt. Isaak hat seine Gotteserfahrung gehabt. Und Jakob hat auch seine Gotteserfahrung gehabt. Jeder von ihnen. Du musst deine eigene Gotteserfahrung machen. Wir müssen selbst Gott begreifen, selbst uns für Gott entscheiden, selbst uns nach dem orientieren, wie geht's jetzt weiter? Und der Herr war mit Josef. Ohne uns und Gott, also ohne dich und Gott, ohne mich und Gott, wird unser Traum nie Wirklichkeit werden. Ohne mich und Gott, ohne dich und Gott. Sobald andere Menschen dran pfuschern, wird es nie mehr fliegen. Wird es nie mehr laufen, wird es nie mehr funktionieren. Deshalb, wenn Gott dir etwas gibt, wenn du einen göttlichen Traum bekommst, lass nicht einen anderen drum fuschern. Weißt du, da zieht er dieses mit sehr vorsichtig, mit Fingerspitzengefühl. Selbst wenn Leute mit Fingerspitzengefühl an dir rumdoktern, selbst das ist verkehrt. Gott muss dir helfen. Die Natur ist stark genug, sich durchzusetzen, und wenn das Küken nicht gelernt hat, mit eigenem Schnabel durchzubrechen, ist es auch nicht in der Lage, nachher später zu fressen. So, wir müssen selber aus unserer eigenen Energie heraus, von innen heraus, den Drang haben, ich will leben. Ich will überleben. Ich will schaffen. Ich will das Ziel erreichen. Ich will dort ankommen, wo Gott mich haben möchte. Ob die das wollen oder nicht wollen, spielt keine Rolle. Ob die mitmachen oder nicht mitmachen, spielt keine Rolle. Ich will leben. Und Gott helfe mir. Wer göttliche Träume hat, der weiß, dass diese Träume sind menschlich unmöglich. Der weiß, das werden auch die Menschen nicht verstehen. Und hier kann man auch niemand gebrauchen. Hier kann auch niemand einen erklären. Und tut man das trotzdem, wenn man göttliche Träume hat, und tut man trotzdem da menschliche Hilfe zu Rate ziehen, man kommt in Missverständnisse hinein und bekommt Ärger und bekommt unlösbare Probleme. Denk an Josef, dass sogar Vater und Mutter entsetzt waren. Junge, wie kannst du sowas Gemeines träumen, dass sich alle vor dir niederbeugen? Große göttliche Träume haben ihren Preis. Die göttlichen Träume verursachen im Leben eines Träumenden Leiden, Leiden und nochmals Leiden. Sie bringen dich in die Grube, ins Gefängnis, in Vergessenheit, in Not, in Schwierigkeiten, in Bedrängnisse und was sonst noch alles ist. Verluste, vielleicht Entbehrung, Verzicht, erzeugt Missverständnisse, bis es soweit ist, bis dieser Traum realisiert wird. Man wird von seinen eigenen Brüdern nicht mehr verstanden, von seinen eigenen Geschwistern nicht mehr verstanden. Wenn du göttliche Träume hast, hast du nur zuerst einmal Opposition auf Opposition, Widerstand auf Widerstand, Widerspruch auf Widerspruch. Wenn du göttliche Träume hast, hast du als Mensch keine Erklärung. Guck mal, Josef, wie mag solches zugehen? Denk nur an Mutter Maria. Ich weiß von keinem Mann. Wie soll das alles zugehen, wenn Gott dir einen göttlichen Traum schenkt und die Botschaft in diesem göttlichen Traum ist, du sollst Jesus austragen, nicht mehr und nicht weniger. Das ist der Inhalt der Träume. Alle göttlichen, großen Träume, und es ist das größte der Gefühle, was ein Mensch überhaupt haben kann, Jesus zu empfangen und Jesus auszutragen in diese Welt. Dass er Gestalt und Form in dieser Welt bekommt. Wie mag solches zugehen? Ich kann dieses kleine Mädchen anhorchen und kann sehen, wie die da sagt, also ich verstehe nicht, ich habe kein Geld, ich habe keinen Mann, ich habe noch keinen Mann gekannt oder erkannt, ich habe noch keinen Sex gehabt. Wie mag solches zugehen? Engel, erklär mal das. Ihr habt das Zeug nicht dafür. Weißt du, wenn Gott dir einen Traum gibt, dann spielt es keine Rolle, ob du jung oder alt bist, ob du das Zeug hast oder nicht. Wir haben sogar, Gott hat hier Verheißungen gegeben, Sarah und Abraham. Und sogar wenn ihr Leib erstorben ist, spielt keine Rolle, ob jemand eine Jungfrau ist oder der Leib schon erstorben ist, spielt keine Rolle. Wenn Gott einen Traum, eine Vision schenkt, wird es Realität werden. Da kann auch die Oma Baby kriegen. Für Gott sind es Möglichkeiten. Gott kann alles. Wie kommt die Verheißung ins Dasein, in die Wirklichkeit? Wie mag solches zugehen? Ich habe keine Ahnung. Wie komme ich nach Bethlehem, das ist so weit weg? Weißt du, heute zu uns, na, wie lange fährt man? 3 Stunden ist man von oben von Nazareth, wenn man richtig fährt, ohne Grenzkontrolle und ohne Aufenthalt und so weiter. Man kann also in ein paar Stunden unten in Bethlehem sein. Aber wie kommt, damals, das war Weltreise, wie kommt man nach Bethlehem? Kein Problem, da kommt der Kaiser Augustus und bekommt nach seinem dummen Einfall, lass alles Volk sich zählen. Und schon müssen sie alle runter, ob sie wollen oder nicht. Und schon kriegt Gott dorthin einen, wo er einen haben will. Wie kommt man dahin? Sie wussten nicht, wie es weitergeht. Sie hatten, von dem Augenblick, wo du den großen Traum Gottes aufgegriffen und angenommen hast, hast du dein Leben nicht mehr in der Hand, sondern dein Leben ist in Gottes Hand. Von dem Moment hast du keine Kontrolle mehr. Da werden Gesetze erlassen, über die bist du machtlos, kannst du schimpfen. Die da oben in Rom, die haben gar keine Ahnung, wie arm wir sind, wir haben kein Fahrgeld. Spielt keine Rolle. Gott kriegt uns überall hin, mit und ohne Fahrgeld. Wer einen großen göttlichen Traum hat, der hat sein Leben nicht mehr im Griff. Dessen Leben ist in der Hand Gottes von dem Moment. Und zwar, das muss nicht direkt heißen, Gottes Hand. Weißt du, Gott zeigt nicht seine Hände. Das sind andere Mächte, andere Gewalten. Plötzlich, das sind andere Kräfte am Werk, da hast du keine Ahnung, aber Punkt für Punkt, Gott bringt dich dorthin nach Bethlehem. Dort soll der Messias geboren werden. Maria, sie muss durch diese Hölle durch. Josef wird sie verlassen, heimlich sogar. Weißt du, wenn du diesen göttlichen Traum hast, dann spielt die Welt verrückt. Aber ich will auch eines sagen, wenn Gott dir einen göttlichen Traum gegeben hat, dann wird sogar der Josef, der mit dir nichts zu tun haben will, der wird dein Mann werden, dein Partner werden. Derjenige, der von dem Moment, wo du Ja zu Gottes Wegen sagst, da wird von diesem Moment dieser Josef, der etwas älter wahrscheinlich war, Witwer war wahrscheinlich, weiß ich nicht, also wir lassen jetzt mal diese Geschichte. Dieser Josef nimmt diese Jungfrau und versorgt sie. Ja, komm, Maria, mach doch nicht so schlimm. Also ich nehme alles auf mich und ich heirate dich und wir gehen zum Standesamt, wird alles in Ordnung werden. Mach dir keine Sorgen. Du siehst, wenn du zu diesem großen Traum Gottes Ja sagst, gibt Gott jemand anders auch den Traum, nimm diese Maria, denn das, was von ihr geboren wird, ist vom Heiligen Geist. Also der Träumer ist nie allein, der bekommt andere Gesellen, Kumpels, Freunde, die auch von Gott so manipuliert werden. Ich muss, Peter, wie es mit uns war, ich muss, Bruder Matthäus, kann ich nach Frankfurt-Oder mitgehen? Kannst noch dort jemand gebrauchen? Als wir damals anfingen, plötzlich aus dem heiteren Himmel, plötzlich kommt ein Impuls, kann ich mitgehen? Plötzlich habe ich in meinem Herzen, ich sollte da mitmachen, und da ganz treu mitgemacht, 2 Jahre lang. und so weiter. Da werden hier die Betroffenen zusammengeführt auf übernatürliche Art und Weise. Sie mussten mit dem Traum der Vision, der Offenbarung, mit der Gabe Gottes, mit Jesus nach Bethlehem gehen, später sogar nach Ägypten fliehen. Nach dem Traum, diesem göttlichen Traum, wenn du, weißt du, Herr, schenkt mir einen großen göttlichen Traum. Wenn du diesen göttlichen Traum hast, das ist nachher nichts mehr so wie früher. Nichts mehr so wie früher. Gott brachte Maria und Josef zusammen. Und nur so konnten sich die beiden entwickeln. Und so, nur so konnte Jesus zur Welt kommen, indem Gott, indem sie beide bereit waren, sich von Gott zusammen zu führen, sich zusammenbringen zu lassen. Nicht nur der Josef, dass er einen Traum hat. König, alle verbeugen sich. Dieser Traum wäre nutzlos geblieben, wenn Gott nicht dem Pharao auch einen Traum gegeben hätte. Und wenn Gott den Pharao auch nicht, oder wenn Gott zu dem Pharao nicht gesprochen hätte und Pharao jemand sucht, wer kann meinen Traum erklären und deuten? Und du siehst, zwei Träumer kommen plötzlich zusammen und du sagst, und dann plötzlich sagt der Pharao, und du bist jetzt mein Kanzler oder mein Ministerpräsident. Ab jetzt vertraue ich meine Geschäfte dir an und ich will nur noch der Herr von Ägypten sein. Du siehst, plötzlich unterstützt der Pharao die Vision von Josef. Also die Träume werden zusammengebracht. Viele Berufungen können nicht entwickelt werden, weil da irgendjemand seine eigene Suppe kocht. Weil irgendjemand nicht auf die Stimme Gottes hört. Oder ich denke, Moses hier. Gott brachte Moses zu Jethro, seinem Schwiegervater dort, und der hat eigentlich das Israel sehr stark beeinflusst. Eigentlich, was wir in der Bibel haben, die 10 Gebote und Älteste und den ganzen religiösen Kult, alles ist über Jethro mehr oder weniger zustande gekommen. Und natürlich hat Gott dahin bestätigt und bewiesen und beglaubigt. Aber dieser Jethro, er hat so viel dem Moses gegeben und sagt, Moses, nicht recht, dass du alles selber machst, lass auch die anderen mal was machen. Gott brachte Moses und Aaron zusammen, damit sie die Vision, den Traum, die große Rolle übernehmen können, die Gott für ihr Leben vorgedacht hat. So viele Menschen verpassen ihren Anschluss, weil Gott hat einem geredet und der andere wundert sich, warum passiert nichts in meinem Leben? Weil irgendjemand nicht gehorsam ist, dem Traum Gottes, der Vision Gottes, der Führung Gottes. Vielleicht hat irgendjemand seine Erstgeburtssegen für eine Linsensuppe verkauft, für den zeitlichen Genuss. Und manche Berufungen und Salbungen sind wertlos. Ich habe Freitag das Thema gehabt, ohne Liebe ist alles für die Katz. Weißt du, wenn der eine nicht seine Berufung fertig macht, Gott wird mit dem Josef schon klarkommen. Wenn der eine nicht glaubt, wird der andere glauben, auch wenn es Jahre und Jahrzehnte darüber vergehen müssten. Aber derjenige, der sich geweigert hat, den Plan Gottes zu erfüllen, für den ist seine Salbung auf Seite. Stell dir mal vor, was wäre passiert, wenn Josef nicht einverstanden gewesen wäre mit Maria als ihre Frau, als seine Gemahlin anzunehmen. Was wäre passiert? Weißt du, manchmal versucht der Teufel so etwas in den Weg zu stellen, dass diese Vision nicht erfüllt. Wenn der Traum von Gott ist, wird Gott mit allen Mitteln dafür sorgen, dass dieser Traum realisiert wird. Sogar der Kaiser muss mitmachen. Zurück zu Josef noch ganz schnell. Der Träumer ist von seinem Traum begeistert. Also wenn du von Gott einen Traum hast, ich werde König, ich werde König, ich werde König. Und ich weiß nicht wie, aber ich werde es. Du musst von deinem Traum, wenn du von Gott einen Traum hast, sei begeistert von dem, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und versuche das dann mit der Hilfe Gottes. Herr, ich weiß nicht, aber egal, auch wenn das jetzt passiert und ich in der Grube liege. Ich kann mir vorstellen, als Josef in der Grube war, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Gott wird mir hier raushelfen. Ich komme irgendwie raus. Und dann, als dann die ägyptischen Kaufleute, ismaelitischen Kaufleute kamen, das war für ihn Erlösung. Ich muss vorstellen, als 17-Jähriger, halb nackt, muss er da hinter der Karawane herlaufen und wird jetzt abgeführt. Und er glaubt immer, ich bin ein König. Weißt du, es ist egal, was für Position, was für ein Stand, was für ein Beruf, was für eine Aufgabe du machst, wenn du eine Vision im Herzen hast, spielt das keine Rolle. Ich bin ein König. Und warte mal, die werden sich alle vor mir bücken. Auch wenn die mich jetzt alle auf die Knie zwingen, die werden sich alle vor mir bücken. So ist dieser Josef. Weil er weiß, Gott wird diesen Traum erfüllen. Gott wird diesen Traum Wirklichkeit werden lassen. Die Gunst Gottes ist da. In 2. Mose 3, Vers 21 sagt Gott, ich werde dafür sorgen. Weißt du, Gott sorgt, dass diese Dinge in Erfüllung gehen. Was er für dein Leben versprochen hat, dafür sorgt er, dass diese Dinge in Erfüllung gehen. Auch wenn es 40 Jahre dauert. 2. Mose 3, Vers 21 sagt Gott, ich werde dafür sorgen, dass die Ägypter euch wohlgesinnt sein werden und euch nicht mit leeren Händen wegschicken werden. Ich werde dafür sorgen. Weißt du, wenn Gott eine Vision schenkt, schenkt Gott dann hinterher irgendwo jemand den Auftrag, du gib denen was, schenk denen was, unterstützt sie, wirf was in die Kollekte oder gib eine große Spende. Und plötzlich bekommst du von Gott, bekommen die Ägypter, die Ungläubigen, sogar von Gott einen Auftrag, sie werden euch nicht leer wegziehen lassen. Ein wahrer göttlicher Traum geht immer ungewöhnliche Wege. Du musst diesen Planeten nicht verlassen. Dieses Wort hat mir Gott geschenkt und das möchte ich euch weitergeben. Du musst diesen Planeten Erde nicht verlassen, bis nicht dein Traum sich erfüllt hat. Egal was es ist. Wenn du daran festhältst, ich werde meine Botschaft nach Rom bringen, hat Paulus gesagt, egal wie. Egal, ob ich dreimal Schiffbruch habe, wilden Tieren vorgeworfen werde, egal was passiert. Du musst diese Erde nicht verlassen, bevor nicht dein Traum sich erfüllt hat, wenn es von Gott war. Und ich belege das mit einer Bibelstelle aus Lukas Kapitel 2, Vers 26. Simeon, ihm wurde durch den Heiligen Geist offenbart. Wie? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich im Traum. Ihm wurde durch den Heiligen Geist offenbart, dass seine Augen den Erlöser sehen werden und dass er nicht vorher sterben wird. Ihm wurde vom Heiligen Geist offenbart, gezeigt, gegeben. Jeder Traum ist etwas Individuelles, dass er seinen Erlöser sehen wird. Und dann plötzlich kommt so ein Pärchen, bringt da ein Baby zum Jungen zur Beschneidung und plötzlich sagt der Heilige Geist, geh in den Tempel. Das gleiche der Hanna, die auch ebenfalls eine alte Frau war. Weißt du, Träume kann man nicht kopieren oder übernehmen oder nachmachen. Die werden individuell jedem ganz höchstpersönlich gegeben und dann, die werden auch wahr. Weißt du, so allgemein Träume, die wollen wir jetzt mal aus dem Spiel lassen. Träume haben ein Ziel. Träume haben ein Ziel und das Ziel ist Reich Gottes. Das Ziel ist Reich Gottes. Gott gab vielen Menschen große Dinge und zwar da, wo sie am unwürdigsten waren, da, wo sie im tiefsten Schlaf waren. Also Gottes Offenbarung passieren dann, wo du fast lahm bist. Da realisiert Gott seine großen Sachen. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und Gott redet zu uns. Und wir sollten jetzt auf dieses Reden Gottes eingehen. Ich werde dann nächsten Freitag darüber sprechen, aber nur eine kleine Stelle. Seid stille vor dem Herrn. Wenn du stille bist, fängt Gott an zu sprechen. Wenn du die Augen zumachst, dann öffnet Gott dir die anderen Augen. Und du siehst plötzlich den offenen Himmel, wie Jakob auf der Flucht. Den offenen Himmel. Plötzlich siehst du die Möglichkeiten Gottes. Um zu träumen, braucht man Dunkelheit, braucht man Ruhe, Abgeschiedenheit, Einsamkeit, Finsternis. Und dann gibt Gott etwas in diesem Traum, etwas Großes, ein Samenkorn. Und Traum ist nichts anderes wie ein Samenkorn. Sei stille vor dem Herrn. Und heute Morgen, wenn du träumen möchtest und sagst, Gott, ich brauche eine Vision, weißt du, ich fange da mal was an und da mal was an und da mache ich nichts zu Ende und da mache ich nichts zu Ende und ich wurschtel nur einfach nur drum herum, ich komme auf keinen grünen Zweig, dann heißt es, du versuchst so vieles, du versuchst den Traum zu kopieren und versuchst jenen Traum zu kopieren. Du hast da wieder einen Evangelisten gehört aus Afrika, dann aus Asien, dann aus Amerika, dann weiß ich sonst noch von woher. Und du versuchst diese Träume zu kopieren. Gott will dir deinen höchstpersönlichen Traum geben für dein Leben und das ist der Schlüssel für dein Leben. Und das ist der große Traum. Fang an, stille vor dem Herrn zu werden. Gott tut nichts, ohne vorher seinen Knecht, also dir oder mir, das zu offenbaren, uns zu offenbaren. Amos Kapitel 3. Wie komme ich zu diesem großen Traum? Denke und sinne über die Worte Gottes nach. Füll dein Herz mit den Worten Gottes. Bewege die Worte Gottes in deinem Herzen. Werde voll von den Worten Gottes, von diesen Rema-Worten Gottes. Such den Herrn, trachte nach dem Herrn. Lass dich von dem Herrn belehren. Lass dich inspirieren von Gott. Und weißt du, so langsam schläfst du ein, wie die Narkose. Und dann passiert was Großes an dir. Das nächste, bleibe demütig vor Gott. Denn nur dem Demütigen schenkt er Gnade. Bleibe demütig vor Gott. Und dann sei bereit auf Empfang. Stand by. Eingeschaltet sein. Wenn Gott redet, dass du dann gleich dabei bist. Denn Gott will mit dir neue Wege gehen. Er will dich auf seine Bahn führen. In der Bibel heißt es einmal, Gott sagt, ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Das ist, was er möchte. Große und unfassbare Dinge zeigen. Die heimliche Weisheit, seine Wege, sein Ziel, sein Reich. Er will aber auch die Gräuel und die Verderben dieser Welt zeigen. Denk nur an Johannes auf der Insel Patmos. Wie komme ich zu diesen großen Träumen? Setze Prioritäten. Herr, ich suche dich. Augustinus hat einmal gesagt, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Setze eine Priorität. Reich Gottes. Reich Gottes. Reich Gottes. Wenn du Prioritäten in deinem Leben setzt, dann setzt Gott auch für dich Prioritäten. Nummer eins. Ich denke nur an den König Salomo, als er betete. Er hat nachts im Traum Gottes Reden gehört und nachts betete er, hat so viel Opfer gebracht, Gott gelobt und gepriesen und dann liegt er und dann sagt der Herr, wünsch dir was. Im Traum, das passiert im Traum. Es war nicht in Wirklichkeit als solches, wir denken im Tempel, im Heiligtum, wünsch dir was, lieber Salomo. Nein, im Traum. Gott sprach zu ihm im Traum. Und dann sagt Salomo, Herr, ich bin noch jung, bin noch unerfahren. Wenn ich jetzt Reichtum bitten würde, wenn ich jetzt Macht bitten würde, wenn ich jetzt um Geld bitten würde. Aber weißt du, Herr, ich bitte um Weisheit. Gib mir Weisheit. Gib mir Weisheit. Gib mir Weisheit. Du solltest Gott um Weisheit bitten. Weißt du, du könntest Reichtum kriegen, du könntest Macht kriegen, du könntest all das kriegen. Großes Land, Supermacht werden. Aber was würde das nützen, wenn du Dummheit im Kopf hast? Gib mir Weisheit. Und er bekommt Weisheit. Und Geschwister, wenn wir von Gott Weisheit bekommen, in den nächsten 5 Minuten ist der Test angesagt. Unangekündigt fast. Da kommen doch 2 Frauen, da ist doch ein Kind erdrückt worden von der einen. Wir kennen ja diese Geschichte. Und Salomo bat um Weisheit. Und du siehst, du musst beweisen, dass du diese Weisheit wirklich hast. Denn die Weisheit ist eine Beweisstellung. Dann kommen die, mein Kind hat sie erdrückt und so weiter. Und jetzt, das ist mein Kind, das andere, das Lebendige. Und dann sagt Salomo, kein Problem. Machen wir ganz einfach. Bring mein Schwert her. Wir halbieren das Kind. Du kriegst die Hälfte und du kriegst die Hälfte. Und dann die wahre Mutter hat gesagt, nein, lieber Sohn. Und dann hat Salomo rausgeredet. Du siehst also die Weisheit, sobald Gott dir was gibt, diesen Traum, musst du in den nächsten 5 Minuten den Test machen. Gleich auf der Stelle. Kannst du was oder kannst du nichts? So beginnen die Träume sich zu realisieren. Dann überschlag die Kosten, wenn das tatsächlich so, wenn das wirklich vom Herrn ist. Wenn es wirklich göttlicher Traum ist, kann ich den Preis bezahlen dafür? Für diese wunderbaren Träume, für die Größe? Jesus sagt, überschlag die Kosten. In Sprüche 22, Vers 3. Der Erfahrene sieht das Unglück kommen und bringt sich in Sicherheit. Der Grünschnabel läuft mitten hinein und muss büßen. Also, klug sein, Weisheit. Auch wenn, wie realisiere ich diese Dinge? Große Träume bergen großes Risiko in sich. Kosten überschlagen, wie macht man das? Sprüche 29, 25. Wer Menschen fürchtet, gerät in die Falle. Wer Gott vertraut, lebt in Sicherheit. Die einzige Angst, die du haben solltest bei der Entwicklung deiner Träume, du brauchst keine große Ängste haben. Die einzige Angst, die du haben solltest, Herr, hilf mir, dass ich nicht sündige. Herr, hilf mir, dass ich nicht sündige. Dass ich nicht sündige. Das war, was Josef sagte. Herr, hilf mir, dass ich ja nicht sündige. Das ist wie du. Du kannst da und dort, du kommst irgendwo durch. Aber wenn du sündigst, ist alles abgeschrieben. Deine Träume werden groß über Gott. Wenn Gott im Spiel kommt, wenn Gott die Schirmherrschaft übernimmt, wenn Gott dahinter steht, wenn du nach dem Willen Gottes träumst und dieser Traum im Willen Gottes entspricht, aus der Sicht Gottes, aus der Vorstellung Gottes, aus dem Wort Gottes heraus. Paulus sagt einmal, dass der Herr imstande sei, weit mehr zu tun, als wir in unserem höchsten Gebeten, Wünschen, Gedanken, Hoffnungen und Träumen uns vorstellen und je erfahren können. Also Gott kann das vergrößern. Und deshalb, deine wahre Größe im Traum erreichst du nur, wenn du Gott mit hineinnimmst. Heute Nacht, sagt er, war der Engel Gottes bei mir. Heute Nacht. Unser Auftrag ist, ihn anzurufen, ihn um Hilfe zu bitten und sagen, Herr, zeig mir die Lösung. Ich weiß es nicht, aber es geht nicht nur um eine Teillösung, sondern wir sollten zuerst mal das Fernziel haben. Was ist wirklich der absolute Wille Gottes für mein Leben? Und dann, lass mich drauf losträumen. Weißt du, kleine Kinder, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, also Wir haben das bei unseren Kindern beobachten können. Also die Kinder, wenn sie so ganz klein sind, aus dem Krankenhaus kommen, die lachen und die träumen so süß und so weiter. Das ist so ergötzlich. Also die haben so schöne, süße Träume, die kleinen Kinder, wenn sie träumen. Und wir haben das verlernt, als Kinder Gottes süß zu träumen und dem Traum zu lachen. Und das fragt man sich, was hat das Baby jetzt gerade geträumt? Kleine Kinder träumen. Sie fühlen sich geborgen. Sie wissen von Gott umgeben. Und das ist dieses Lachen, wovon ich dieser Tage auch mal sprach. Diese Freude am Herrn. Oh, mir ist wohl in dem Herrn. Und du lachst im Traum, freust dich im Traum. Damit beginnt das große Träumen. Deine Gesundheit erträumen. Deine Zukunft erträumen. Alles, was aus deinem Leben werden sollte, erträumen. Ein Philosoph hat einmal gesagt, Träumen ist der dritte Seinzustand. Der dritte Seinzustand. Also das, was du siehst, das, was du mal gewesen bist und das, was du sein wirst. Göttliche Träume und ihre Botschaften sind Botschaften aus dem Jenseits. Ich will nur ganz schnell, die Zeit reicht mir nicht, aber ich überfliege jetzt ein paar Gedanken. In 1. Mose 15, Vers 1, der Herr erschien Abraham und sagte zu ihm, erschrick nicht, Abraham, ich werde dich beschützen und dich reich belohnen. Erschrick nicht. Wenn Gott redet, erschrecken wir meistens. Oh Gott, das kann ich nicht, geht nicht, unmöglich, schafft man nicht. Aber Gott sagt, ich werde es tun. Oder Abimelech, 1. Mose 20, Vers 3. In der Nacht aber sagte Gott im Traum zu Abimelech, du musst sterben, auch im Traum, weil du diese Frau genommen hast, denn sie ist verheiratet. Plötzlich im Traum zeigt Gott, diese Frau, diese Sarah hier ist verheiratet. Wenn das Gott heute noch sagen würde, dann gäbe es weniger Ehebruch. Diese Frau, die gehört dem Abraham. Isaac. Du siehst also, was Gott im Traum macht. Und dieser Mann ist sogar erschrocken. Was soll ich machen? Bitte bet für mich. Isaac hier, 1. Mose 26, 24. In der ersten Nacht dort erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Hab keine Angst, ich stehe bei dir. Du siehst also, in welche Richtung die großen göttlichen Träume gehen. Gott gibt dir Vision, hab keine Angst, geh zu, schlag rein, nimm das Land ein, erobere, wirtschafte, wuchere, handle, mach Geschäfte, lebe und genieße das Leben. Das ist, was Gott sagt. Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Hab keine Angst, ich stehe dir bei. Ich will dich segnen und dir viele Nachkommen geben, wie ich es meinem Diener Abraham versprochen habe. Geh zu! Das ist, was Gott sagt. Die großen Träume gehen in eine Richtung. Geh zu! Oder Jakob, 1. Mose 46, Vers 2. In der Nacht hörte er die Stimme Gottes, Jakob, Jakob. Und ja, antwortete er. Und Gott sagte zu ihm, das Gleiche, was er den anderen sagte. Weißt du, Gott kann uns sogar im Traum belehren. Die beste Bibelschule ist, wenn Gott dich im Traum belehrt. Weißt du, da brauchst du keinen CD-Player, keine Kassette, kein Internet, kein Buch, kein Lexikon, gar nichts. Im Traum, da liegst du und da siehst du plötzlich so ein Gesicht, ein Tuch kommt vom Himmel runter, lauter unreine Tiere und plötzlich sagt eine Stimme, Petrus, nimm's, schlachte und iss. Oh Herr, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Und dann kommt dreimal diese Vision. Und dann denkt er, das gibt's doch nicht. Ich fantasiere jetzt schon. Hab Fata Morgana oder Halluzinationen. Die Hitze steigt mir im Kopf. Oder der Geruch aus der Küche. Und da klopft es. Ist hier ein Simon? Ja, ich bin sowas. Was wollt ihr? Dann geht es. Und plötzlich hat der andere auch wieder einen Traum. Ein Engel ist dem Cornelius erschienen und sagte, geh nach Joppe und hole den Petrus. Du siehst also, hier werden zwei zusammengeführt und dann fällt der Heilige Geist. Und dann funkt's und dann zündet's und dann geschieht Gewaltiges. Und dann wird den Heiden das Evangelium gebracht. Dann erst. Weißt du, wir brauchen die beiden Seiten. Der eine, der Gott gehorcht und sogar sich überwinden muss, Dinge zu tun, die ihm gar nicht schmecken. Und der andere muss bereit sein, im Glauben zu haben, was passiert, wenn es tatsächlich die Adresse falsch ist. Wenn diese Straße gar nicht gibt. Und wenn es diesen Simon gar nicht, wenn der Simon gar nicht existiert. Und er überhaupt nicht kommen will. Geschwister, wenn Gott zu uns redet, dann bereitet er die andere Seite. Und die andere Seite muss auch gehorchen lernen. Nicht nur, dass du gehorchst, sondern du musst auch bitten, Herr, hilf, dass die andere Seite auch gehorcht. Dass die andere Seite auch darauf eingeht. Und dass die andere Seite auch mitspielt. Und dass die andere Seite auch mitmacht. Der Josef oder der Pharao oder wer es auch immer sein mag. Dass die andere Seite auch mitmacht. Träume. Göttliche Träume sind das Tor zu einer anderen Welt, zu der unsichtbaren Welt. Du wirst von Gott gerufen und wie reagierst du drauf? Wie groß sind deine Träume? Wie groß sind deine Träume? Wie groß müssen eigentlich göttliche Träume sein? Hast du die schon ausgemalt? Weißt du, in der Bibel heißt es, da betet dieser Elia 7-mal. Und das müssen wir vormachen. Ich weiß nicht, Gerhard, ob du ein guter Sportler bist, aber wir sollten da irgendwie einen guten, flexiblen, beweglichen Sportler nehmen und wirklich 7-mal den Kopf zwischen die Füße zu nehmen. Ohne sich der Wirbelsäule zu brechen. Und da musst du üben. 7-mal nahm er den Kopf zwischen die Füße. Weißt du, was das heißt? Er nahm 7-mal sein Denken und ins Gebet. Unter der Kontrolle des Gebets. 7-mal zwang er. Du musst dich schon runterzwingen. 7-mal nahm er den Kopf zwischen die Füße, zwischen die Knie, ins Gebet und betete durch. 7-mal. Und ging jedes Mal auch. Und so, Herr, ich will was sehen. Nix. Und 7-mal geht er rauf. Ich will was sehen, Herr. Nichts, 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 nichts. Und als er das 7. Mal wieder seinen Kopf zwischen die Füße nahm und wieder hinguckte nach dem Beten, wie kriegt man göttliche Träume? Sie müssen erbetend sein. Dein Verstand, deine Wünsche, deine Begierden, deine Bedürfnisse, die müssen zwischen die Knie genommen werden. In die Knie genommen werden. Zwischen den Knien genommen werden. Sie müssen erbeten werden. Gott, ich will. Weißt du, jetzt reicht's irgendwie. Wir haben schon 3,5 Jahre die Dürre im Land. Wir haben Chaos im Land. Wir haben so viel Rebellion im Land. Das alles unterm Ahab. Und der geht mir nach meinem Leben und so weiter. Jetzt, Herr, ich brauche ein Wunder. 7-mal den Kopf zwischen die Knie genommen. Und dann beim 7. Mal macht er die Augen auf. Was sieht er? Eine Wolke am Horizont kommen, so groß wie die Faust eines Mannes. Also nicht größer als so. Und er sagt, Halleluja! Jetzt, Ahab, spann deine Röstlein. Und jetzt nimm einen Regenschirm und deck dich richtig zu. Und jetzt, es wird regnen. Und der Elia, in der Kraft Gottes, weißt du, da kann er so schnell laufen. In der Kraft Gottes rannte er vor Ahab her. Weißt du, wenn du schon 7-mal die Füße, den Kopf zwischen die Füße genommen hast, das, also dann purzelst du nur noch. Er rennt und kommt an und beeilig und als der Ahab sein Megiddo erreichte, da hat's geschüttelt, was das Zeug gehalten hat. Der Traum beginnt immer so groß wie die Faust eines Menschen, eines Mannes. Ein Sandkörnchen, ein Senfkorn, etwas ganz Kleines. Irgendwo kriegst du einen Impuls. Josef, alle verbücken sich. Das war alles, was er gesehen hat. Jakob, was hat er gesehen? Himmelsleiter. Wie träumt man groß? Wir denken immer, ich brauche so eine Überwältigung, da haut's mich um. Die Erde tut sich auf, oder plötzlich steht der Herrgott vor mir. Oder Engel mit dem feurigen Schwert. Nichts von dem. Weißt du, wenn Gott zu dir redet, so groß wie die Faust. Ein Sandkörnchen, ein Senfkorn. Kommt zum Schluss. Jesus begegnet in Kana dem Nathanael. Jesus oder die Jünger sagen, die anderen, die Jesus schon inzwischen kennengelernt haben, wir haben den Messias gefunden. Ach, komm, so viele Messias sind gekommen und so viele werden nochmals kommen. Also ist egal, jeder redet, dass wir Messias wären. Nein, wir haben wirklich den Messias gekommen. Wo kommt er her? Aus Nazareth. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Du fragst dich manchmal auch, und genauso ist, wie Gott wirkt. Was kann Gutes da oder dort kommen? Ach, was kann hier von diesem Gemeindezentrum Gutes kommen? Was kann von dort was Gutes kommen? Was kann ich aus der Bibel groß Gutes finden? Was kann ich durch diese Botschaft was Großes herausholen? Ach, das ist doch nichts. Doch, da kommt Jesus heraus. Aus der Maria. Was kann aus dieser Jungfrau da rauskommen? Jesus. Was kann aus dem Petrus da groß rauskommen? Gold und Silber nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Jesus. Was kann aus diesem Verbrecher Saul von Tarsus rauskommen? Der größte Prediger aller Zeiten. Weißt du, wenn Gott zu uns redet und uns begegnet, dann kann was Großes aus uns rauskommen. Halleluja. Da kann was Großes rauskommen. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Jesus. Und weißt du, was Jesus zu Nathanael sagt? Ein wahrer Israelit, ich mag den Kerl. Ein waschechter, so denkt ein Jude. Was? Nur Jerusalem, nur der Tempel, nur das Gesetz. das ist in Ordnung. Ein guter Israelit, also da hat das Herz auf dem rechten Fleck. Und dann sagte Nathanael, hör mal, was ich dir sagen will. Die Zeit wird kommen und du stehst mitten kurz davor. Da werden die Engel Gottes rauf und niedergehen. Er knüpft an der Vision von Jakob an. Und du wirst die Engel Gottes rauf und niedersehen. Und, wenn das halte ich fest, sagt der Herr zum Nathanael, und du wirst noch Größeres sehen, als dein Vater Jakob gesehen hat. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Du wirst Größeres sehen. Weißt du, wenn du anfängst zu schauen, du siehst zuerst mal so groß wie die Faust eines Mannes. Und weißt du, was ist ein Symbol? Das ist ein Symbol auf das Herz. Dein Herz ist nicht größer wie die Faust. Dein Herz ist nicht größer. Das, was dein Herz glaubt, das, was dein Herz empfindet, das, was dein Herz fühlt, das will Gott offenbaren. Ich sehe die Wolke so groß wie eines Menschen Faust. Und du wirst noch Größeres sehen als dieses. Fang an zu träumen. Weißt du, ich hätte es nie geglaubt. Ich muss noch ein ganz kleines Zeugnis noch geben. Weißt du, zu Hause hatte ich die große Karte. Ich bin ja in der Sowjetunion groß geworden. Von Memel bis Vladivostok, ganz Russland. Wie groß doch dieses Land ist. Und weißt du, und ich habe meine ganze Weltkarte aufgehängt. Und ich lag dort, und das war das einzige Bild, das ich hatte bei mir zu Hause für viele, viele Jahre. Die große Karte Europa und so weiter. Und dann war für uns die Grenze Oder Neiße und so weiter, diese Grenze. Da kommst du nie hin. Das wirst du nie sehen. Das wirst du nie erleben. Du wirst diesen Menschen nie bekommen. Und dann habe ich irgendwie durch Umstände einen Freund aus London, so Brieffreundschaft, auch wahrscheinlich ein Kommunist gewesen, den sie uns da vermittelt haben. Und er schickte mir Kekse in einer Blechdose. Und da war ein Bild drauf und er wusste nicht, was er mir geschickt hat. Da war der Kampf David und Goliath. Ich sehe heute noch, wie der David dem Goliath das Schwert aus der Scheide zieht und dem den Kopf nachher abschlägt. Und dieses Bild hat er mir geschickt und diese Büchse, verstehst du? Und so fing Gott an. Und er hat gesagt, wenn ich einmal nur nach London kommen könnte, wenn ich nur einmal in London sein könnte und mich so nach London gesehen hat und diese Blechschachtel, ich saß im Bett und habe gerochen, wie schmeckt es. Der hat so künstlich gerochen, so nach Farbe und die Kekse waren schnell aufgegessen, aber die Blechschachtel, die existierte eine ganze Weile, die war dort, diese Blechschachtel. Und weißt du, es fing irgendwie so klein an. So klein an. Und alles Göttliche fängt ganz klein an. Und ich werde nie vergessen, da war bei uns Typhusepidemie ausgebrochen, in unserer, wo wir wohnten. Und ich war vielleicht so 9, 10 Jahre alt, nicht älter. Dann kommt ein Arzt. Und mein Vater hatte eine Bibel noch, der hat seine Bibel dem Mann verkauft, diesem Arzt. Es war für mich so mysteriös, alles, was da passierte. Wir brauchten Geld, wir haben kein Geld gehabt und verkauft und hat Haufen Geld gekriegt, dass wir von diesem Geld später eine Kuh gekauft haben. Also so viel Geld war die Bibel damals unter Khrushchev, als Khrushchev regierte, so in dieser Zeit waren wir noch drüben und so die Bibel verkauft. Und dann, dieser Arzt muss gläubig gewesen sein. Und dann musste er irgendeinen Anwand nehmen oder Vorwand nehmen, warum er hier bei den Matutis zu Hause ist. Dann mussten wir Kinder uns hinsetzen und Zunge rausstrecken. Und dann hat er einen Löffel genommen und in die Zunge reingekommen. Und als er zu mir kam, das hat mich nicht mehr losgelassen. Als er zu mir kam, ich meine Zunge rausstreckte, dann höre ich noch den Arzt sagen, dieser Junge wird reden. Er bekommt die Gabe der Sprache. Dieser Junge wird also stehen und wird also sprechen, also Redegabe bekommen. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich gedacht, Mensch, du wirst revolutionär werden, habe ich geglaubt. Aber dann, als ich Christ wurde, hat sich das realisiert. Zuerst einmal so groß wie die Faust eines Mannes. Gott sieht etwas in dein Herz hinein. Und das hat irgendwo passiert, vielleicht in Konfirmandenunterricht, vielleicht in Religionsunterricht, vielleicht irgendwo in der Schule, vielleicht irgendwo, irgendjemand kam vorbei und sagte, hör mal, du wirst gerettet werden. Du wirst geheilt werden. Und du wirst ein Segen werden oder du wirst was Besonderes werden für den Herrgott oder wie man das auch damals das definiert hat und so weiter. Du wirst. Und dieses du wirst, wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und weißt du, und wenn es heute Leute kommen, sagen, du hast keine Berufung, sagen, ich weiß, der Arzt, ich weiß nicht, ob der Christ war, aber der war Christ, denn so ein Heide kauft keine Bibel und bezahlt nicht Haufen Geld für eine Bibel. So, er musste Christ gewesen sein. Wir waren damals keine Christen, wir haben die Bibel nicht gebraucht. Aber Gott weiß, wen er wo und wie gebraucht. Und so weiter. Und Gott setzt die Arbeit vor. Steck die Zunge raus. Heute Morgen auch. Ich sehe dieses Bild. Wir stehen da und strecken die Zunge raus. Und dann sagt er das und das. Vielleicht hat er für mich gebetet, wer weiß es. Er hat gesagt, guck mal, die Eltern verkaufen die Bibel, die haben kein Interesse an das Wort Gottes und schmeißen und geben die Bibel weg. Und vielleicht dieser Junge, ich war der Älteste, vielleicht wird dieser Junge mal, sollte Prediger sein, Herr Jesus, du kannst auf Umwege die wieder einholen. Und weißt du, und dann war für mich sowas Großes, deshalb, das hat mich nicht mehr losgelassen. Deshalb habe ich jahrelang, bis hier die Mauer fiel, Bibel geschmuggelt. Und das habe ich mir als letztes nicht nehmen lassen, als am Checkpoint Charlie dann die Mauer fiel. Ich weiß nicht, wer dabei war, aber irgendjemand war schon von... Thea, du musst dabei gewesen sein. Da haben wir mit Paletten, haben wir zwei Paletten abgeladen, Neue Testament und verteilt. Ich glaube 5000 Bibel, da nur die Leute, wo da durchgegangen sind. Nur einfach nächste Palette wieder und dann abgeladen und verteilt. Denn ich habe gedacht, weißt du, mein Vater hat die Bibel verkauft. Ich muss denen die Bibel bringen. Weißt du, so fängt Gott an, ganz klein. Und dieser Traum, und er realisiert sich. Und ich möchte heute Morgen, dass du anfängst, groß zu träumen. Die Bibel sagt, du wirst größere sehen als dieses. Willst du das? Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest für die geistige Welt. Oh Gott, nicht das, was jetzt vor Augen ist. Vielleicht gerade ein kleiner Tat, ein kleines Wort, eine Ermutigung, eine Liebestat. Vielleicht irgendetwas, was, und wir lösen eine Revolution in der unsichtbaren Welt. Und heute Morgen, ich möchte dich bitten, Heiland, hilf, dass deine Kinder anfangen, groß zu träumen. Dass wir aufhören zu kleckern und dass wir anfangen, als Volk Gottes zu klotzen. Halleluja, halleluja. Dass wir über Mauern springen, dass wir Grenzen überwinden, dass wir Begrenzungen überwinden und dass es für dich, Herr Jesus, wenn wir an dich glauben und dass es für dich keine Grenzen gibt. Halleluja, halleluja. Und ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich für dich arbeiten darf. Aber ich möchte auch dein Volk ermutigen. Hilf, dass sie sehen, dass wir unbegrenzt sind mit Gott. Oh, und dass du uns an den Platz bringen möchtest, wo wir nicht einmal in kühnsten Träumen gedacht haben. Vielleicht haben wir gedacht, ja, ich werde ein Scheich. Aber Herr, du wirst mir als Scheich aus uns machen. Du wirst uns zu Herren und Könige über Ägyptenland machen. Wie einen Josef. Halleluja. Und du möchtest aus jedem Mann, aus jeder Frau so eine Jungfrau Maria machen, die Jesus austrägt und Jesus in diese Welt bringt und Jesus zum Leben erweckt. Halleluja, halleluja. Der Glaube, so groß wie eines Menschen Faust, so groß muss unser Glaube sein. Ich sehe. Herr, wir beten vielleicht 7 Jahre. Oh, wir beten vielleicht 70 Jahre. Spielt jetzt keine Rolle. Aber der Höhepunkt unseres Lebens. Und ich spüre jetzt einfach die Salbung Gottes. Ich muss sagen, mein Kind, sagt der Herr, der Höhepunkt deines Lebens steht vor dir. Dieser Höhepunkt, du stehst davor und warte. Freue dich darauf, jubel und jauchze. Danke Gott. Du wirst sehen, die Wolke kommt und Stück für Stück wird es immer größer und größer. Und dann musst du nicht mehr drauf groß arbeiten. Es wird geschehen, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Halleluja, durch meinen Geist geschieht es. Oh Gott, ich muss dir nicht nachhelfen. Gar nicht, absolut nichts. Ich darf mich einfach in deine Hände fallen lassen jetzt. Und ich darf ruhen und wissen, du wirst meine Träume realisieren. Und Herr, du wirst den Deinen im Schlaf geben, Stück für Stück. Schau, was mit Josef passierte. Geht schnell nach Ägypten, hast du gesagt. Oder den Weisen, geht auf einen anderen Weg in euer Land. Und Herr, du hast die Jünger gewiesen. Und wir brauchen die Anweisung von oben. Nicht von sonst irgendwo, von keinen Menschen, sondern die Anweisung von Gott, wo es lang geht. Und Herr, ich danke dir. Wir stehen hier an diesem Platz. Und du hast uns hierher geführt. Halleluja. Und wir wissen, das ist der Platz, das ist der Augenblick hier für diese Stunde. So, das ist eine Etappe. Das ist ein Lagerplatz, wo wir gerade sind. Herr, und wir sind hier im Zentrum deines Willens. Halleluja, halleluja. Und von hier aus gehst du weiter mit uns. Und von hier führst du uns zum nächsten Schritt, zur nächsten Etappe. Und weißt du, wo die Bilder entwickelt werden? Die Fotos von früher, die Schwarz-Weiß-Fotos oder die bunten Fotos in der Dunkelkammer. O Herr Jesus, in den Verborgenen entwickelst du die Bilder, die Träume unseres Lebens. Ein Gläubiger in der Familie reicht aus, um eine ganze Sippe zu retten. Du bist genug für deine Sippe. Halleluja. Danke, danke, dass du durchgehalten hast, dass du nicht aufgegeben hast, dass du treu geblieben bist, dass du dem Herrn vertraut hast und dass du nach Ägypten gegangen bist, dass du all den ganzen Dreck und Schmutz und Leid und Ärger und Stress mitgemacht hast und nicht aufgegeben hast und weiter geträumt hast. Vor dir werden sich beugen dein Vater, deine Mutter und deine Brüder und so weiter. Und du wirst sehen, wie Gott es gut macht. Es vergehen 21 Jahre, aber du kommst ans Ziel. Danke, Vater, dass du da bist. Dass du da bist. Und wir müssen diesen Weg gehen. Wir verstehen vieles nicht. Für vieles haben wir Fragen und sagen, Gott, warum? Warum dieses Chaos? Warum dieses Durcheinander? Warum dieses Leid? Warum muss ich hier durch? Weißt du, wie bei diesem Schmetterling. Gott will, dass du starke Flügel hast und dass du einmal fliegen kannst. Und dass du andere rettest mit diesen starken Flügeln und andere erfreust mit diesen starken Flügeln. Du brauchst keine Nachhilfe. Geschwister, und das hat mir so groß, ist mir so groß geworden, als Gott zu mir einmal sprach. Ich brauche nicht Nachhilfe von irgendjemand anders. Gott ist meine Hilfe. Gott ist meine Kraft. Gott ist meine Stärke. Und Gott hat es in mir hineingelegt. Raus, raus, raus. Dräng dich raus. Und du kommst. Du kommst raus. Denn das ist deine Bestimmung, dass du rauskommst. Und dann bist du der Schmetterling. Gottes Wort ist wahr.